Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen in der Buchhandlung Löwenherz in der Berggasse 8. Herzlich willkommen, Christopher Wurmdobler. Heute mit seinem neuen Roman Felix Austria. Die erste Lesung dieser Art, wenn ich...
Ja, ne? Die erste Lesung dieser Art in Österreich?
Ja, genau. Das Leipziger Buchmesse zählt nicht. Mhm. Genau. Genau. Es ist Christophers viertes Buch schon. Er hat Reset, Ausrasten und Solo geschrieben, zwei Romane, ein Erzählband bereits und jetzt ganz neu und auch ganz anders als die ersten drei Bücher. Ein historischer Roman, ein Zirkusroman, ein Wohlfühlroman und ein Roman, bei dem es am Ende die Schuhe auszieht. Es ist was, was man unglaublich gern liest und worüber man, wie ich finde, dann noch mal viel länger nachdenkt, weil man auch nachdenken muss. Aber zu all dem kommen wir jetzt und Christopher wird jetzt uns ein bisschen in das Buch einführen.
Ich setze mich auch dazu hin. Ja. Ja. Danke für die Einführung, Veit. Danke für die Einladung, Löwenherz. Danke fürs Kommen, ihr. Ich habe dieses Buch tatsächlich ursprünglich als Buch geschrieben, das gar nichts mit mir zu tun hat, was aber nicht geht. Also die ersten Bücher, das war also im Prinzip das Leben, das ich führe oder das meine Freunde und Freundinnen führen, in zwei Buchdeckeln drin. Und hier habe ich das Leben von anderen geschrieben, habe ich geglaubt. Aber es ist vielleicht doch näher dran an dem, was wir alle oder was ich lebe, als ich vermutet habe. Es ist ein historischer Roman, er spielt vor einem historischen Hintergrund und zieht sich über Jahrzehnte hinweg, ab den 30er Jahren, wo der Felix Austria mit 15, fast 16 Jahren beschließt, im Jahr 37 Österreich zu verlassen, er weiß es auch nicht. Der ist jung, der will einfach nur weg, der weiß nicht, was kommen wird in Österreich, in Deutschland, in Europa. Der weiß nicht, dass da Krieg droht, ein Faschismus droht, dem ist alles egal. Der will einfach nur weg, weil er Wien blöd findet. Wien statt Lau insbesondere. Und das hat gar nichts mit meinem Leben zu tun. Wien statt Lau hat wirklich nichts mit meinem Leben zu tun. Ich erzähle vielleicht später, was das Buch vielleicht auch mit meinem Leben zu tun hat. Und ich fange einfach mit dem Einstieg mal ein bisschen an, dass man ein Gespür kriegt, wohin die Reise von diesem Felix geht. Als Felix seine Augen wieder öffnete, war er in Amerika, fast. Auf dem Frachtschiff, in dessen Bauch er die letzten Wochen verbracht hatte, lag er auf seiner Matratze und hörte, wie die anderen Männer munter wurden. Das Brummen, das sonst immer eintönig tief unten aus dem Maschinenraum durch die stählernen Wände dröhnte, hörte sich anders an, aufgeregter, unruhiger. Obwohl es noch weit vor Sonnenaufgang sein musste, die Nachtruhe längst nicht vorüber war, wurde es hektisch an Bord. Eine Mäusefamilie nutzte die Situation, dass sich gerade niemand für sie interessierte, und spazierte seelenruhig zwischen den Lagern der Seeleute umher auf der Suche nach Brotresten. Felix setzte sich auf. Die Wolldecke über den Schultern hockte er da und rieb sich die Augen. Amerika, dachte er, da draußen war New York, vielleicht passierte das Schiff schon diese kleine Insel mit der berühmten Freiheitsstatue. Unter der fensterlosen Kajüte waren die Motoren zu hören, die die Fahrt verlangsamten, dazu das Gerenne und Geschiebe der Männer. Nach den Tagen der Lethargie, der eingespielten Routine, der harten Arbeit und der Erschöpfung schienen plötzlich alle in Eile zu sein. Felix begann ebenfalls sein Zeug zusammenzupacken. Endlich würde er von Bord gehen. Viel gab es nicht zu packen, im Rucksack war ja kaum Platz gewesen. Das Stück Seife fiel zu Boden, das ihm die Mutter beim Abschied in die Hand gedrückt hatte, eingepackt in Seidenpapier. Gegen das Heimweh. Sauber bleiben, Felix, hatte sie gesagt. Immer sauber bleiben, das waren ihre Worte. Abgesehen vom Ratschlag, stets eine frische Unterhose zu tragen, das hatte schon mal nicht geklappt. Und bei den Mädels vorsichtig zu sein, haha. Jetzt die Seife. Raue Hände, die am Papier ziehen, Ränder unter den Nägeln, Knister beim Auswickeln, Duft nach Zitrone und Sandelholz. Mit seinen von der Drecksarbeit schwarzen Fingern fuhr Felix über die glatte Oberfläche. Seifensiederei süß, Wien statt lau, war in den kreisrunden, weißen Klotz geprägt. Trotz der Drecksarbeit auf dem Frachter hatte er sie nie verwendet. Im Mannschaftswaschraum gab es geraspelte Kernseife, die auf der Haut brannte und mehr schlecht als recht ihren Zweck erfüllte. Seine Seife, seine Wiener Seife, die Seife der Mutter, die würde er schon für besondere Anlässe aufsparen. Noch einmal inhalierte er den frischen, zitronigen Duft, wickelte das Stück sorgfältig wieder ein und packte es zurück in den Rucksack zu dem anderen Zeug. Heimweh? Damit allerdings war die Mutter falsch gelegen. Er und Heimweh und ausgerechnet nach Stadlau, dieses angehängte Dorf am Arsch der großen Wiener Stadt. Nein, was Felix antrieb, war Fernweh. Darum war er hier. Das Meer wollte er sehen, die Wüste, die Berge, echte Zitronenbäume und Sandelholz riechen. Gab es in Amerika Sandelholz? Was war das überhaupt? Vielleicht würde er beim Film landen, in Hollywood, wer weiß. Einen Plan hatte Felix jedenfalls nicht gehabt, aber einen Traum von Freiheit. Sehnsucht nach einem Land, in dem alles schneller, höher, weiter war. So weit, wie dieser Jesse Owens bei den Olympischen Spielen letztes Jahr in Berlin gesprungen war. Weltrekord. Ein Irrsinn, wie schnell der lief. Ebenfalls Weltrekord. Ja, nach Amerika wollte er und noch viel weiter. Jedenfalls weg von dort, wo er herkam, wo er nicht hingehörte. Auswandern, hatte ihm einer gesagt. Wieso wanderst du nicht einfach aus? Auswandern. Felix, der keine Ahnung hatte, wie das ging, war ohne Schwierigkeiten von Wien bis nach Hamburg gekommen, auch ohne Geld für die Eisenbahn. Er hatte in Gepäcknetzen geschlafen und sich durchgefragt, ob man irgendwo noch eine Arbeitskraft bräuchte, weil Geld für die Passage besaß er keines. Aber er war kräftig und geschickt durch den vielen Sport im Verein, das machte schon Eindruck bei den Leuten am Hamburger Hafen. Schließlich hatte er sich anheuern lassen, Arbeit gegen Überfahrt, knapp 2 Wochen war das her und nun wartete dort draußen New York auf ihn. Das Schiffshorn weckte die große Stadt, die er nur von Bildern in der Wochenschau kannte. Bald würden sie anlegen. Fort hatte Felix wollen, die Enge seiner Heimatstadt hinter sich lassen. Gut möglich, dass er die Entscheidung allzu unüberlegt getroffen hatte. Eine Entscheidung, die man vielleicht nur als Jugendlicher so leichtfertig und unüberlegt treffen konnte. Und jetzt war er also da. Amerika. Jetzt war er also da, ohne Englisch zu können. Das bemerkte Felix, als er die fremden Stimmen am Hafen hörte. Nicht, dass er zu dumm dafür gewesen wäre, er hatte bloß keine Übung. Natürlich war ihm bewusst, dass es von Vorteil wäre, die Sprache zu beherrschen. In den letzten 2 Wochen hatte er sogar ein wenig gebüffelt und sich von Simon, der ebenfalls auf eigene Faust nach Amerika wollte, beim Ölen der Ankerketten ein paar Redewendungen beibringen lassen. »I am Felix from Austria« brachte ihm im Moment allerdings nicht weiter. Wie schnell sie hier alle sprachen. Ein Mann hockte auf der Hafenmauer und brüllte ihm etwas entgegen. Es klang wie eine Frage, also nickte Felix und grinste, worauf der Typ in Richtung einer halb verfallenen Lagerhalle deutete. Simon hatte gesagt, sie dürften auf keinen Fall den Weg über die Bürogebäude oder die Einwanderungsbehörde nehmen. Ohne Visum wäre das unmöglich, die würden sie gleich wieder zurückschicken nach Europa. Besser wäre, die unübersichtliche Situation beim Entladen der Fracht zu nutzen und den Frachthafen an den Hallen vorbei durch ein Loch im hölzernen Zaun zu verlassen. Klar, sei das verboten, aber die einzige Möglichkeit, ins Land zu gelangen. Felix entdeckte seinen Kumpel und sie nickten einander zu. Hoffentlich hatte der Kerl auf der Mauer ihnen wirklich den Weg raus auf den Hafengebäude gezeigt und verpfiff sie nicht noch bei den Aufsehern. Wachtürme gab es wohl, aber sie schienen unbesetzt zu sein. Wo war jetzt dieses verdammte Loch im Zaun? Geduckt im Halbdunkel schlichen sie eine endlos scheinende Bretterwand entlang, die in 3 Meter Höhe auch noch mit Stacheldraht gesichert war. Räuberleiter oder einfach drüber klettern war also keine Option. Außer Atem blieb Felix stehen, während Simon weiterlief, als wäre nichts. Die Wochen an Bord ohne viel Bewegung machten sich bemerkbar. Er war nicht mehr in Form. Hundegebell. Wahrscheinlich würden gleich Wachleute auftauchen oder die Polizei. Doch was tat Felix? Er entlehnte sich erschöpft an die hölzerne Wand und hatte einen Mordsdusel. Ein paar Bretter schienen locker zu sein. Der Zaun gab plötzlich nach. Durch eine Art Klappe, wie für ihn gemacht, fiel er auf der anderen Seite des Zaunes, rollte eine kleine Böschung hinab und landete unsanft auf seinem Allerwertesten. Und so plumpste ein junger Mann aus Wien-Stadt-Lau im Morgengrauen mitten hinein in den US-Staat New Jersey. Er lag auf dem Rücken und zappelte wie ein Käfer, blinzelte in die aufgehende Sonne. Schließlich rappelte er sich auf, zog die Schnallen seines Rucksacks fest, die sich gelöst hatten, und marschierte los, ohne ein konkretes Ziel vor Augen. Weg ist das Ziel, hatte er gedacht, einfach nur weg. Felix hatte keine Ahnung, wo es hingehen sollte. Wo er hingehen sollte. Seine Flucht aus dem Hafengelände war nicht vorbereitet gewesen. Er hatte kein Wasser dabei, geschweige denn Proviant. Planlos lief er die staubige Straße entlang, auf der ihn gelegentlich ein Lastkraftwagen überholte, aber sonst kein Verkehr war. War es Sonntag? Vielleicht war es auch schon Montag. Er hatte kein Gefühl, wie lange er bereits unterwegs war. Die Wintersonne stand jedenfalls schon hoch. Er war hungrig, hatte Durst und keine Lust mehr weiterzugehen. Er blieb einfach stehen, nahm den Rucksack ab, lehnte sich an einen Telegrafenmast, über ihm surrende Drähte, und schloss die müden Augen, als eine Windböe ihm Staub ins Gesicht blies. Das war also dieses Amerika. Staub und Dreck, Surren und nix los. Keine Menschenseele weit und breit. Er hätte seine große Fahrt wirklich planen sollen. Nicht einfach nur weg und er würde schon sehen. So einfach, wie er sich das vorgestellt hatte, war es offenbar nicht. Obwohl es nicht seine Art war, so schnell aufzugeben, überlegte Felix, die Augen geschlossen, an den hölzernen Pfosten gelehnt, sogar einen Moment lang einfach umzudrehen. Zurück zum Hafen, die Böschung hinauf, durch die losen Bretter im Zaun, zurück zum Schiff, mit dem rostigen Kahn, wieder nach Europa, Hamburg, Wien, als wäre nichts gewesen. Wie in einem Film, den der Filmvorführer versehentlich falsch herum eingelegt hatte. So etwas hat er einmal im Prater im Kino erlebt und furchtbar komisch gefunden. Felix sah seine bisherige Reise rückwärts laufen, sah sich rückwärts laufen, aufs Schiff steigen, in sein Lager springen, schlafen, aus dem Bett kriechen, sah brackiges Wasser, das aus seinem Gesicht tropfte, als sich sah sich in der Mannschaftsmesse den schlimmen Fraß mit dem Löffel aus dem Mund hinausschaufeln, die Arbeit rückwärts erledigen. All die letzten Tage liefen in die falsche Richtung, bis er im Hamburger Hafen das Schiff verließ. Er konnte sogar den Dieselmotor hören, den Gestank förmlich riechen. Felix musste lachen und glaubte im selben Moment auch ein Kinopublikum lachen zu hören. Halluzinierte er etwa? Da lachte doch jemand. Er riss die Augen auf und blickte direkt in das freundliche Gesicht einer Frau mit langem schwarzen Haar, das mit zwei großen rosafarbenen Blüten geschmückt war. Nein, er blickte direkt in eine gläserne Kugel, die Schwarzhaarige ihm entgegenhielt und in der ihr Kopf verkehrt herumstand. Ihr Mund bewegte sich zwar, doch Felix verstand kein Wort von dem, was sie sprach. Er betrachtete das auf dem Kopf stehende Bild der Frau in der Kugel, beobachtete, wie ihre Lippen sie öffneten und schlossen und wie der Wind ihr Strähnen ins Gesicht blies. Vor ihren Augen öffnete und schloss sich das Haar wie ein schwerer Theatervorhang. Von ganz weit weg hörte Felix ein Hupen. Als er sich umsah, stellte er fest, dass sich die Frau in einem grauen Automobil befand und ihn durchs offene Beifahrerfenster, also durch die Glaskugel, betrachtete. Sie war nicht allein. Neben ihr auf der Sitzbank saßen zwei weitere Gestalten, die Felix ebenfalls Unverständliches zuriefen. Die Frau am Lenkrad drückte dabei noch ungeduldig auf die Hupe. Eingeklemmt zwischen den beiden anderen saß ein dürrer Jüngling mit einem mächtigen, gezirbelten Schnauzbart und ebenfalls auffällig langer Haarpracht, auf der ein purpurfarbenes Hütchen saß. Und was tat unser gerade erst frisch aus Europa angekommener Held? Er lehnte immer noch erschöpft am Telegrafenmast und versuchte dabei, ein freundliches Gesicht zu machen. Wie können, fragte er sich, drei Menschen in einem Wagen einen derartigen Bahö, ein solches Gezeter und Gehupe veranstalten? Ein seltsames Trio war das. Schließlich grinste er breit und weil für ihn das Gerufe aus dem Wagenfenster wie tausend Fragen klang, nickte er zustimmend. Zustimmung auch im Inneren des Automobils. Die Langhaarige mit der gläsernen Kugel bedeutete ihm, seinen Rucksack hinten auf die Lackladefläche zu werfen, wo bereits allerhand Kisten und Gepäckstücke lagen. Die Tür flog auf und Felix drückte sich zu den wunderlichen drei auf die Bank. Auf dem zerschlissenen Ledersitz war tatsächlich noch etwas Platz für einen vierten Passagier, einen weiteren jedoch würde man sicher nicht auflesen können. Wo war eigentlich Simon geblieben, sein Kumpel vom Schiff? Die Langhaarige mit der Glaskugel neben ihm blickte ihn aufmunternd an. Die Frau am Steuer setzte sich eine Hornbrille mit furchtbar dicken Gläsern auf, die zuvor irgendwo in ihrer Frisur versteckt gewesen war, hupte erneut, legte energisch den Gang ein und stieg aufs Gaspedal. Und dann geht's los. Dann geht die Reise durch Amerika los.
Und so ein bisschen planlos ist ja viel beim Felix, ne?
Er hat keine Ahnung. Dieser 15-, 16-Jährige hat überhaupt keine Vorstellung von. Der kommt ja, der hat ein bisschen Englisch gekonnt, aber nichts. Das war auch ein Dilemma für mich als Autor übrigens. Da habe ich nicht dran gedacht, dass ich keine Dialoge schreiben kann, wenn er niemand spricht und er niemand versteht. Ich habe dann zu einem Trick gegriffen, dass die geheimnisvolle Frau mit der Glaskugel so eine Art Hellseherin ist und die kann auch seine Gedanken lesen und er antwortet einfach auf Österreichisch drauf. Aber also die ersten 60, 70, 80 Seiten sind fast keine Dialoge in diesem Buch, was aber auch Spaß macht natürlich, weil man einfach nur so beschreibt aus der Sicht eines jungen Menschen, der gerade irgendwo gelandet ist, wo es ganz, ganz anders ist als da, wo er herkommt.
Aber das ist ja irgendwie auch schon, das fand ich das Erste, was einen einfach packt, wenn man das liest. Ja. Er hat keine Ahnung, er weiß nicht, was er will im Grunde, so ganz weg. Ja. Mehr weiß er eigentlich nicht. Und es klappt. Das ist doch, also ist das so, also ich meine, jenseits der ganzen tollen Schulengeschichte, der ganzen historischen Geschichte, ist das ja eigentlich auch mal eine Sache, wo man denkt, naja, das will ich ja öfter hören. Kein Plan, ich mache es einfach und es klappt. Ne?
Ich glaube, das macht man, wenn man 15 ist, kann man das ganz gut machen. Wenn man älter wird, denkt man, macht man sich Gedanken, was passieren könnte und was sein könnte und ob es gut ist, ob es gut ankommt, ob man gut ankommt, ob man schön genug, hässlich, irgendwas genug ist für irgendwas. Ich habe mit 16 auch in der Schauspielschule in London vorgesprochen mit schlechtestem Englisch. Und dachte, warum nehmen die mich nicht? Aber ich habe es zumindest gemacht. Ich habe dort Shakespeare vorgesprochen und bin extrem gescheitert dran. Aber ich habe es zumindest versucht mal dort.
Genau, und vieles klappt bei dem Felix. Es kommt alles ganz ungeplant, unerwartet. Und vor allen Dingen trifft er jemanden.
Der trifft natürlich eine ganze Menge von Leuten.
Aber jemand Besonderes.
Er trifft jemand Besonderen und diese besondere Figur, die zieht sich durch das komplette Buch natürlich dann auch durch, weil es eine der weiteren Hauptfiguren in diesem Roman ist. Er landet bei einem Zirkus, also diese drei, die ihn da auflesen, sind auch in irgendeiner Art und Weise mit einem Zirkus verbandelt. Und die haben so einen Auftrag, sie müssen einen Zirkusanhänger von der Ostküste an die Westküste bringen und nehmen den Felix mit auf diese Reise. Und das Ende dieser Reise ist ein Zirkus, wo dieser Zirkusartist, ein Trapezkünstler namens Jack, auch ist. den er vorher schon mal irgendwann gesehen hat, kurz auf dieser Reise, aber nur so aus dem Versteck heraus und den schon mal extrem attraktiv gefunden hat, oh Wunder. Und den sieht er da in diesem Zirkus wieder. Soll ich gleich weiterlesen?
Mach mal.
Also der Felix landet in diesem Zirkus, der heißt World's End, dieser Zirkus, wird in eine Uniform gesteckt, eine rote Uniform mit goldenen Knöpfen, kriegt einen Pappendeckelhut auf und muss gleich dort arbeiten als so eine Art Türsteher, Ordner, so in dieser Funktion. Und er beobachtet aber auch, er steht bei dem Portal, wo es zur Manege rausgeht und beobachtet, was dort alles passiert. Und da ist eben auch gerade Jack, dieser Trapezkünstler. Felix freute sich unheimlich, als er schließlich Jack entdeckte, der mit zwei anderen, deutlich älteren Männern wie ein Gladiator in einem strahlend weißen Trikot, kurze Hosen, Ruderleibchen und an beiden Handgelenken weiße Binden sowie weißen Gymnastikschuhen an den Füßen in die Manege sprang. Behende eine Strickleiter hinaufkletterte und dort oben im Lichte eines Scheinwerfers, der stets auf ihn gerichtet war, seine Kunststücke vollbrachte. Die beiden anderen Männer waren hauptsächlich damit beschäftigt, knielings in zwei Schaukeln zu hängen und Jack zwischen sich herumzuschleudern. Sie fingen ihn auf, ließen ihn wieder los und Jack wirbelte zwischen beiden hin und her, machte Saltos und Drehungen, sodass Felix allein vom Zuschauen schlecht wurde. Als Höhepunkt der rasanten Nummer stieg Jack hinunter, die Musik wurde leiser. Nachdem sie erst seine Muskeln am Oberarm befühlen sollte und ein Tuch auf seine Undurchsichtigkeit überprüfen musste, ließ er sich von einer arg verlegen lächelnden Zuschauerin die Augen verbinden, kletterte anschließend, diesmal ohne etwas zu sehen, wieder die Strickleiter hinauf. Oben angekommen setzte er zum Salto Mortale an, wie der Zirkusdirektor reißerisch und mit sich überschlagender Stimme unten in der Manege stehend ankündigte, zum tödlichen Salto mit verbundenen Augen. Es gab einen Trommelwirbel, der plötzlich aussetzte. Fast verfehlte einer der beiden Fänger die Hand des Riesen, also Jack, der heißt der Riese in dem Buch. Die Hand des Riesen packte jedoch gleich noch rechtzeitig mit der anderen Hand zu. Ganz still war es in diesem Moment im Zelt. Felix, der unten bei seinem Vorhang stand und das Kunststück beobachtete, entfuhr ein winziger Schrei in die Stille hinein. Weil es ihm unmännlich vorkam und auch ein wenig peinlich war, vergewisserte er sich, dass Sassy, Kollege, seine kleine Schrecksekunde nicht bemerkt hatte. Ach, überhaupt war Felix gar nicht der Einzige, der angesichts des drohenden Absturzes aufgeschrien hatte. Viele da unten im Publikum waren für einen Moment beunruhigt gewesen. Alle schienen froh zu sein, dass der Artist unverletzt geblieben war. Als Jack mit strahlendem Gesicht sein perfektes, weißblitzendes Gebiss präsentierte, die Arena rücklings die linke Hand in die Höhe gerissen verließ, flogen ihm die Herzen des Publikums nur so zu. Nicht nur die Frauen schienen schockverliebt zu sein. Auch gestandene Mannsbilder blickten dem Trapeze-Artist zärtlich hinterher. Jack gab den Leuten das Gefühl, dass er sie am liebsten alle mit hinter den roten Vorhang nähme. Ja, Felix musste sich arg zusammenreißen, dem Artisten, der ihm nach seinem waghalsigen Kunststück noch ein bisschen attraktiver erschien, nicht blindlings zu folgen. Aber schließlich hatte er hier in der Arena noch eine Aufgabe. Ein paar Vorstellungen später war Felix natürlich klar, dass dieser kleine Fehlgriff hoch oben unter der Zirkuskuppel, der mögliche Absturz, dass das alles bloß inszeniert war und ebenso zu Jacks waghalsiger Nummer gehörte, wie sein Gladiatorengruß zum Schluss mit der in die Höhe gerissenen Linken und den gefletschten weißen Zähnen. Doch an diesem Abend, als er Mr. Jacks tödliche Salto-Nummer, so hatte der Zirkusdirektor den Leuten es mit lauter Stimme versprochen, am Trapez zum ersten Mal sah, war ihm der Show-Effekt nicht bewusst. Er machte sich ernsthaft Sorgen um den Kerl. Am ersten Abend war er auch noch überzeugt davon, dass Jack mit der Augenbinde wirklich nichts sah. Aber auch das war bloß ein Trick. Abgesehen davon, dass es bei der Trapezkunst um Genauigkeit ging, um Disziplin, Übung und weniger um Blickkontakt. Aber das sollte unser jugendlicher Held ohnehin schon bald selbst erfahren. Dann geht diese Vorstellung weiter. Der Applaus geht weiter. Erneut setzte die Kapelle an, um zu spielen. Man wollte den waghalsigen Artisten, den jungen Mann, der noch kurz zuvor nur knapp dem Tode entronnen war, noch einmal sehen. Man brüllte und jubelte, die Kapelle spielte lauter, im Zelt herrschte ein fürchterliches Getöse. Jack ließ sich lange bitten, drehte schließlich doch noch eine Runde, die linke wieder zur Faust in die Höhe gerissen, die rechte an der Brust überm Herzen und ließ sich von der Menge feiern. Erneut berührte er Felix beim Verlassen der Arena. Diesmal aber war es kein Zufall, sondern ein gesetzter Griff mit der Hand. »Wir sehen uns, Felix Austria«, zischte er ihm zu. Es klang wie eine Mischung aus gefährlicher Drohung und allerschönsten Versprechen. »Dann, Felix Austria, dann kannst du mich alles fragen.« Jack kannte also bereits seinen Namen. Den Rest der Vorstellung beobachtete Felix von seiner Warte beim Portal aus wie durch einen Schleier. Ja, er sah die Frau im Trachtenkostüm mit ihren schwarz-weißen Kühen, die vom Direktor als Heidi aus der Schweiz angekündigt wurde und jodelnd wie beim Almabtrieb ihre Viecher durch die Manege führte. Es sah bösartige Clowns, die einander grob Tritte in den Allerwertesten verpassten, eine kolossal bewegliche Schlangenfrau, eine Artistin mit einer leibhaftigen Schlange, eine Nummer, bei der ein junges Mädel auf dem Rücken eines Pferdes Kunststücke machte und er sah auch den Tiger mit dem Direktor, der in dieser Nummer zum Dompteur wurde. beim Auftritt einer bildschönen Ballerina, die einen grotesken Pas de deux mit einem ausgewachsenen Straußenvogel aufführte, musste er mehr lachen als bei den garstigen Clowns, wobei er sich fragte, ob diese Nummer überhaupt lustig gemeint war. Was wusste denn er, der noch nie im Leben ein Ballett gesehen hatte? Doch was waren all diese Zirkusdarbietungen gegen Jacks Furchtlosigkeit und sein Können? Wann würde er den schönen Riesen wiedersehen?
Cliffhanger. Ja, es ist Zirkus und zwei Schwule leben im Zirkus dann. Mhm. Und das ist ja einerseits schon ein toller Rahmen eigentlich für so ein unbeschwertes Leben, das sich dann aufbaut. Was ist Zirkus für dich? Ist das nur Gegenwelt oder ist das mehr? Ist das eine Utopie, mit der wir auch vielleicht ein bisschen mehr machen können?
Ich habe den Zirkus gewählt als ein Ort, der abgesondert von dem Rest der Welt ist. Also so eine Utopie eines, das heißt bei dem Buch nicht, aber ich würde sagen, eines queeren Zusammenlebens, weil da die unterschiedlichsten Menschen und Biografien und Existenzen miteinander ganz gut leben können und praktisch einen Gegenentwurf haben zu dem, was draußen rum ist. Ich habe den Zirkus gewählt, weil ich tatsächlich auch mal im Zirkus gearbeitet habe, auch nur ein bisschen. Ich mache ja auch Theater und wir hatten mit Nesterwall ein Stück, das hieß Zirkusblut. Und bei diesem Stück sind wir mit einem kleinen Zirkus, einem niederösterreichischen, haben wir gemeinsam Vorstellungen gemacht und sind während eines Sommers in verschiedenen Orten in Niederösterreich, haben wir unser Stück in deren Zirkus und deren Waggons und deren ganzen Gelände gespielt, mit den Tieren gespielt und haben halt selbst Zirkusartisten dargestellt, auch in diesem Stück. Und dort war ich ein Trapezkünstler, der natürlich nicht am Trapez hing, weil ich das nicht kann. Aber dieser Trapezkünstler durfte auch nicht mehr ans Trapez in dieser Geschichte, weil er seine Partnerin hat runterfallen lassen, betrunken. Deswegen musste er dort Drecksarbeit machen und Latrinen leeren und Ställe ausmisten und sowas. Aber er war eigentlich Trapezkünstler. Und in diesem Zirkus habe ich beschlossen, ich muss über diese Welt was schreiben. Es war so, dass man in diesem Zirkus, es war eine Konstante, die immer gleich war. Wir sind in anderen Orten gewesen, wir waren in Niederösterreich, wir waren in, keine Ahnung, wir sind Käfer Wimpassing und solchen Orten, Krems und wo auch immer. Haben immer das gleiche Stück gespielt, das ganze Zirkus-Setting war immer das gleiche. Das waren immer die gleichen Wege an den gleichen Orten, die Arena war gleich, die Manege war gleich. Aber wenn dann in diesem Stück ist oft, hat das Publikum so oft das Zelt verlassen, durch so einen großen Eingang. Wenn dieser Eingang aufging, war es draußen immer anders. War draußen plötzlich war ein Flughafen, dann war es draußen eine Mehrzweckhalle, dann war nur ein Parkplatz, da war Landschaft, da war einmal war ein wahnsinniger Sonnenuntergang, also wirklich so wie in einem Film ging es auf, da war ein Sonnenuntergang draußen, da war einmal war Unwetter und Blitz draußen, manchmal sogar an einem Abend verschiedene Wetterstimmungen, dass dieser Zirkus aber immer gleich geblieben ist und das, was wir drin gemacht haben, immer das Gleiche war, fand ich extrem spannend. Also abgesehen davon, dass ich glaube, ich hätte es nicht so beschreiben können, wenn ich da nicht drin gewesen wäre, wie leise es in einem Zirkuszelt ist, wenn draußen niemand, also wenn alles zu ist, wenn es abgeschottet ist. Du kriegst die Welt nicht mehr mit, du bist in einem Dunkel. In diesem Stück sind wir, am Ende des Stückes sind wir als SchauspielerInnen alle am Rücken gelegen und haben in die Decke gestarrt. Das war der schönste Moment für mich, auf dieser weichen Zirkusplane zu liegen. Und es kommt auch die Situation im Buch natürlich vor, wie die beiden an die Decke starren, wo ein kleines Fensterchen ist, wo man dann den Mond sieht drin. Aber für mich ist der Zirkus natürlich auch nicht nur diese Magie dieses ganzen Dings, das jeder kennt, aber eben auch dieser Ort, wo man Zusammenleben probieren kann. Was ich von dem Zirkusdirektor dieses Zirkus, dem Zirkus Picard, gelernt habe, wir haben natürlich dann auch Workshops gemacht mit ihm, wie man sich in der Manege benimmt, Sicherheitsworkshops, aber auch so Techniken im Publikumkontakt, die 300 Grad, mit denen du dauernd spielen musst und du dich bewusst sein musst, dass um 300 Grad um dich herum Menschen sind, die dich gerade sehen und nicht wie im Theater, dass halt alle nach vorne, dass wir in erster Wahl wissen, dass wir rund um uns das Publikum haben, dass du diese 300 Grad im Bewusstsein hast. Aber was ich von dem Zirkusdirektor vor allem gelernt habe, ist dies, wir sind eine Familie. Wir sind nicht verwandt, wir haben keine Verwandten hier, aber wir sind eine Family. Und dieses Bild dieser queeren Familie, die ich hier beschreibe, ist ganz viel geprägt von meinen Erfahrungen mit diesen Leuten dort in diesem Zirkus. Ich war das gerade so, als ich der große Zirkusartist wäre. Ich war da einen Sommer lang, glaube ich, 10 Vorstellungen oder sowas, aber es hat mich dann deutlich beeinflusst.
Ja, aber so ist man ja auch in dem Buch ein bisschen angefixt von dieser Stimmung, eben also eine Art Queer Family. Und Felix übersteht ja im Grunde auch die ganze Nazi-Zeit im Krieg. Da ist ja fast schon ein bisschen wie beim Zauberwerk. Ne? Also er ist der Welt entrückt, ja. Aber halt nicht in so ein bisschen bürgerlich etabliertes Leben, sondern wirklich in ein experimentelles Leben, mit, wo er alles neu lernen muss einerseits. Er selber ja auch zum Trapezkünstler wird auf einmal. die große Liebe findet. Und das ist eben dieses andere Bild, da hatten wir für uns vorhin schon mal kurz, der Trapezkünstler ist ja eigentlich auch ein dolles Bild für ein schwules Paar, ne? Oder überhaupt für einen Schwulen. Ein Schwuler ist ja im Grunde in gewisser Weise ein Trapezkünstler, gefährlich. Mitunter muss er anderen was vormachen, ne?
Ja, auch. Ich finde auch für so eine ist das kein Klischee, ist das ein Klischee, aber diese Art von Beziehung zu beschreiben, wo dann hin und her geschaukelt wird, wo man sich packt und ganz festhält und wieder loslassen muss, aber auch loslassen muss, ist ja auch ein Bild, was ja zentral vorkommt, dass Felix das erste Mal mit Jack Billicht dann was macht an diesem Trapez, wo er das lernt. Er kann einfach nicht loslassen, er kann diesen Typ nicht loslassen und der Jack ist extrem sauer schon, weil er kann ihn schon nicht mehr halten, also er muss irgendwie und streift von sich ab, lass mich endlich los. Und diese Bilder sind natürlich nicht nur fürs Trapez wichtig, sondern eben auch für eine, wie man eine Beziehung beschreibt. Ich weiß nicht, ob das eine schwule Beziehung, ob es was typisch Schwules ist, aber einfach eine Beziehung zwischen zwei Menschen zu beschreiben, so hat mir sehr gut gefallen. Also eine Offenheit zu haben, eine Gefahr drin zu haben, was vorzumachen, wie du sagst, also dieses Ich entlarve es ja schon gleich am Anfang, diesen Salto Mortale mit verbundenen Augen, wo es eigentlich nur darum geht, dass du einen gewissen Takt hast beim Absprung und mitzählst, wann wer sein muss, oder eigentlich gar nicht viel sehen kannst im Moment.
Und dann geht es ja dann in dem Roman immer wieder auch um den Gegensatz, ja, diese Zirkuswelt in Amerika und Wien. Denn der Roman ist ja ziemlich zweigeteilt. Die erste Hälfte spielt in diesem Zirkus in Amerika und später wird Felix ja wieder in Wien sein. Und da gibt es im Grunde einen Link. Und der, sozusagen literarisch, das ist die Filmvorführung vom Zauberer von Oz.
Ja. Ja. Um das Buch noch schwuler zu machen, habe ich natürlich auch die Hauptfigur eine Begegnung mit Judy Garland reingeschrieben. Also diese Filmpremiere, die ich hier beschreibe, gab es wirklich. Da habe ich auch eine Reportage dazu gelesen und habe Fotos gesehen davon. Aber der Felix war natürlich nicht wirklich dort. Also mein Felix schon, aber ist diese Figur nur. Es ist im August 1939, also wir sind immer noch in den 30er Jahren und Felix ist immer noch sehr jung. Hunderte Menschen warteten auf dem Boulevard vor dem Pagode, vor diesem Kino, das aussieht wie eine Pagode, das wird vorher beschrieben. Hunderte Menschen warteten auf dem Boulevard vor der Pagode, aufgeregt, schwitzend und schreiend, viele Frauen und ein paar Männer, die Mehrzahl jung wie Felix. Offenbar sollte genau hier diese Filmpremiere stattfinden, von der sein Chauffeur im Automobil zuvor gesprochen hatte. So ein verrückter Menschenauflauf, nur wegen eines Filmes, dachte Felix. Ja, dieser chinesische Palast war vielleicht das Filmtheater. Ein Kino so groß wie ein Schloss. Plötzlich vernahm er zwischen all dem Geschrei des jugendlichen Mobs ein vertrautes Geräusch. Da jodelte doch Heidi aus der Menge seinen Namen. Felix Jodel Austria Jodelieu, so klang das. Wegen der Hitze war Heidi heute ausnahmsweise ohne ihre Kühe unterwegs. Nicht nur aufgrund ihrer aberwitzigen Jodelei stach sie heraus aus der Menschenmenge. Ihr riesiger Hut, die schwarze Tracht, die ganze Heidi wirkte hier wie ein einziger Fremdkörper. Felix ging hin zu seiner Zirkuskollegin, die ihn mit einer Geste einlud, im Schatten ihres überdimensionalen Kopfputzes Platz zu nehmen, um gemeinsam das Schauspiel vor dem Kino zu betrachten. Welcher Schatten, dachte Felix, die Sonne stand bereits so tief, dass Heidis Hut kaum Schutz bot. Felix machte das Beste aus der Situation. Wir teilen uns deinen Hut, so sind wir beide recht adrett gekleidet, sagte er, nahm Heidi in den Arm und stellte fest, dass sie ein wenig nach Kuhstall roch. Das war aber auch nicht verwunderlich bei ihrem Umgang. Adrett, genau, wir sind ja schließlich in Hollywood, sagte er, und sie rief etwas in ihrer Sprache und verwandelte dabei jedes Wort in einen ausgedehnten Jodler, so dass es klang wie Hollywood-Jodel-Jolieu. I know. Felix hatte keine Ahnung, was sie meinte. Er sah auf eine öffentliche Uhr an der Straße, die kurz vor 7 zeigte. Mensch, Heidi, hier ist was los. Ein bisschen Zeit haben wir noch, bis wir zurück zu den anderen müssen. Plötzlich wurde die Menge noch eine Spur aufgeregter. Große Limousinen hielten vor einem roten Teppich, der so einfach auf der Straße da ausgerollt lag, wie Felix erst jetzt feststellte. Elegant gekleidete Leute in Abendroben und Anzügen stiegen aus, darunter auch eine ganz junge Frau, fast noch ein Kind mit rotem, lockigem Haar. Ein bulliger Begleiter streckte die Hand aus und half ihr aus dem Automobil. Im Gegensatz zu den anderen Gästen trug die Rothaarige ein eher schlichtes Kleid, das sie kindlicher erscheinen ließ, als sie wahrscheinlich war. Das ist bestimmt die wichtigste Person in diesem Film, dachte Felix bei sich, ohne überhaupt zu wissen, worum es ging. Er hatte wenig Ahnung davon, dass es Stars und Sternchen gab in diesem Hollywood. Natürlich, diese Frau, gerade einmal so alt wie er, sie musste die Hauptperson der ganzen Angelegenheit sein, obwohl sie noch so jung war. Angesichts der Rothaarigen drehten die jungen Leute rechts und links das Teppich geradezu durch. Sie riefen und brüllten, waren komplett aus dem Häuschen. Eine dicke Kordel, die die Menge zurückhalten sollte, war aus ihrer Verankerung gerissen worden. Der krakelnde Mob stürmte in den abgesperrten Bereich. Während sie sich durch die Leute kämpfte, die ganz außer Rand und Band waren, entglitt der jungen Schauspielerin ein mit roten, glitzernden Perlen besticktes Täschchen, das sie bei sich trug. Es fiel zu Boden, ein paar Perlen lösten sich und sprangen davon wie Blutstropfen. Felix, der sich von der allgemeinen Stimmung und dem Drängeln der jungen Leute hatte mitreißen lassen, war jetzt ganz nah dran am Geschehen. Also sprang er hin, warf sich auf die Knie und hob das Täschchen auf. Noch bevor ihr grimmig dreinschauender Begleiter Felix angehen konnte, überreichte er das Täschchen auch schon wieder der Rothaarigen. Die bedankte sich mit einem kurzen Blick aus sanften, brandybraunen Augen bei Felix. Der ging nochmal in die Knie, bevor ihn der Wachhund an ihrer Seite in die Menschenmenge zurückschob, griff nach einer der roten Perlen, die auf dem Teppich verstreut lagen, stopfte sie in seine Hosentasche. Die Kordel wurde erneut gespannt, Schaulustige und Premierengäste waren wieder streng voneinander getrennt und der Pulk der Eleganten verschwand in dem Filmtheater. Der ganze Vorfall hatte sich binnen wenigen Augenblicken abgespielt, aber Felix war davon wie verzaubert. Es war ihm wie im Märchen und wahrscheinlich war das auch der Grund für das, was nun folgte. »Komm, wir gehen den hinterher und schauen diesen Film an«, schlug er vor, als er Heidi in der Menschenmenge wiedergefunden hatte, was übrigens aufgrund ihrer imposanten Erscheinung nicht so schwierig gewesen war. »Unser Held aus Österreich hatte wirklich keine Ahnung, dass es unmöglich ist, zu mir nichts, dir nichts in eine Hollywood-Filmpremiere hineinzuspazieren, ganz ohne Ticket oder Einladung oder elegante Garderobe. Denn Adrett war hier gewiss nicht genug. Dafür ging sogar der langmütigen Heidi kurzfristig die Jodelei.« »Felix Austria, you are a very crazy young man«, sagte sie mit gespielter Strenge und verdrehte die Augen. Zumindest interpretierte Felix ihr Gejodel so und er fand sogar, sie hatte recht. Kurzerhand packte sie ihn am Kragen und zog ihn weg vom Geschehen. Sie mussten sich sowieso beeilen, sonst würde sich World's End ohne sie beide weiterdrehen und sie würden für immer in dieser fürchterlichen Stadt bleiben müssen. Es war vor allem Heidi, die mit Hollywood gar nicht zurechtzukommen schien.« Den Film sah Felix übrigens Wochen später gemeinsam mit Jack in einem schäbigen Filmtheater irgendeiner Kleinstadt hunderte Meilen entfernt. Denn natürlich war er nicht in Hollywoodland geblieben, zum Glück gegangen oder sonst was, zum Film gegangen oder sonst was, sondern mit World's End weitergezogen. Die Karte mit der Nummer des Mannes, der ihn mit seinem Automobil ohne Verdeck mitgenommen hatte, ihm so frech auf die Hand aufs Bein gelegt hatte, die hatte er längst verloren. Der Zirkus war schließlich seine Familie. Was hatte er denn in Hollywood verloren? The Wizard of Oz hieß der Film, den er jetzt hineingepresst in den modrig riechenden Polster eines Kinosessels auf einer verdreckten Leinwand irgendwo in the middle of nowhere sah, Jacks Hand in der seinen. Und es war eine Offenbarung. Diese verrückte Geschichte, erst in Schwarz-Weiß, dann in Farbe erzählt, der Wirbelsturm und wie das Haus davonflog und immer kleiner wurde, die Lieder, die gelbe Ziegelsteinstraße, die Vogelscheuch und der Regenbogen, Over the Rainbow, ach, ach. Er fand, dass diese Welt von Oz ausgesprochen gut zu der seinigen passte, auch wenn er weder rotglitzernde Schuhe besaß, noch einen Löwen als Gefährten hatte, auch keinen struppigen Hund namens Toto. Dafür einen Jack an seiner Seite, der immer wieder seine Hand drückte und auf ihn aufpasste wie ein Wachhund. Der Film fasste seine kleine Welt wirklich gut zusammen. Letztendlich wurde Felix auch klar, dass er damals vor dem chinesischen Filmpalast wirklich einer ganz besonderen Person in die brandybraunen Augen geblickt hatte. Judy Garland hieß die junge Schauspielerin mit den feuerroten Locken also, der er das glitzernde Täschchen aufgehoben hatte, das zu Boden gefallen war. Noch immer besaß er die rote Perle, die er damals vom Teppich aufgehoben und eingesteckt hatte. Als Amulett trug er sie immer bei sich in der Hosentasche. Endlich wusste er jetzt, wem dieses Stück Glitzer, wahrscheinlich wertlos, weil lediglich aus Glas, zu dessen Handtasche es gehörte. Als der Film vorbei war, das Licht im Saal wieder anging und er das Programmheft durchblätterte, kam er noch hinter etwas ganz anderes. Er und diese Judy Garland waren am selben Tag zur Welt gekommen, am 10. Juni 1922. »Soll ich jetzt Judy zu dir sagen?«, fragte Jack, als sie das Kino verließen. »Oder vielleicht gleich Dorothy?« »Wage es nicht«, sagte Felix und schlug »There is no place like home« die Hacken seiner dreckigen Schuhe zusammen, wie er es gerade noch auf der Leinwand gesehen hatte. »Du nennst mich schön weiter Felix Austria, mein Lieber.« »Wann hast du eigentlich Geburtstag, du Vogelscheuche?« Jack tippte mit dem Finger auf ein Filmplakat, das in einem Schaukasten vor dem Kino hing und lachte. »Am selben Tag wie Rita Hayworth.« »Judy und Rita, ich liebe es.« »Rita«, dachte Felix und grinste Jack breit ins Gesicht. Die Rita mit der Glaskugel war das aber nicht. Er würde sich diesbezüglich wirklich mehr Wissen aneignen, beschloss er. Und natürlich hatte Felix keinen Schimmer, wenn nun wieder Rita Hayworth war. Er tippte auf etwas ganz Besonderes, und das war Jack auch.
Ja, und es ist... Auch beim Lesen ist das ja wirklich eine tolle Stelle, weil das passt ja nicht nur für Felix viel zusammen, sondern ja, man hat das jetzt irgendwie gerade nochmal so richtig gut zusammengefasst. Diese Zirkuswelt erschließt sich jetzt nochmal durch dieses Wizard of Oz-Bild. Und das ist ja ganz eigen, wie du das auch beschreibst, im Grunde diese erste Romanhälfte, die ist ja von einer völlig unbeschwerten Heiterkeit. Mhm. Wie kamst du eigentlich darauf, du hast ja auch so ein Zitat genannt im Buch, diese Heiterkeit so aufzubauen?
Dieser Roman beginnt ja wie eine Coming-of-Age-Geschichte, also so eine Aufwachsenen-Geschichte mit einem 15-, 16-Jährigen. Und ich ziehe das natürlich jetzt nicht durch, weil ich begleite den hier über Jahrzehnte hinweg. Aber wie auch vorher gesagt, wenn man so jung ist, dann ist alles noch eher, ist es vielleicht noch unbeschwerter, als wenn man weiß, was das Drama ist. Und wenn ich das Drama ausklammere, wenn ich den Krieg, die Verfolgung von Homosexuellen in Deutschland, in Österreich, in der Zeit, wenn ich das alles ausklammere und einfach den Helden nach Amerika schicke, in einen Kreis, wo er einfach immer alles gleich bleibt, wo es schön ist, ist es halt so. Ich glaube einfach, weil er ist jung und ist ein bisschen dumm am Anfang. Er lernt schnell. Und weiß eigentlich von dem Ganzen, vom Schlimmen in der Welt, weiß er nur, weil er im Altpapier oder in Mistkübeln, das Live-Magazin findet und immer wieder Magazine findet und dann die Fotoreportagen anschaut von dort. Aber er kann sich trotzdem nicht viel vorstellen drunter, was er, Anführungszeichen, verpasst, gerade während er in Amerika ist.
Und du schickst ihn dann wieder zurück nach Wien und ja, eigentlich, er wird älter, aber auch hier irgendwie, es war ja faktisch auch eine Art Verfolgungslage, auch hier noch, über Jahrzehnte, dass ja, mit einer gewissen Blindheit, könnte man fast sagen, geht er an der vorbei. Er will, es gibt eine richtig homophobe Übergriffsszene, aber auch die will er eigentlich gar nicht als solche wahrnehmen. Ne?
Ich finde, die löst schon was aus. Das ist so ein Knackpunkt, wo ich sagen würde, er wird politisch oder er macht was.
Er macht was, aber er hat nie irgendwie so eine Art Verbitterung oder sowas. Also er behält sich im Grunde diese kindliche Heiterkeit, auch wenn er im Grunde jetzt mit dem Alter sesshaft wird, ein bisschen in geordnetere Bahnen kommt, aber es bleibt in einer gewissen heiteren Normalisierung bei ihm, oder?
Ja, der wird auch nicht ganz sesshaft. Der nimmt den Zirkus aus Amerika mit und bringt ihn praktisch nach Wien, Otterkring, indem er dort in einem Zirkuswagen mit Blick auf die Stadt runter lebt, über Jahrzehnte hinweg. Und sein praktisch, das heißt irgendwann mal, er hat seinen eigenen Zirkus da, nur kein Zirkuszelt, und er ist sein eigener Zirkusdirektor dem Ganzen. Also er hat diese gelernte Utopie, wie man zusammenleben kann, einen großen Freundeskreis, entwickelt sich als eine Art Eldorado, wo von berühmten Modeschöpfer bis zu berühmten Filmschauspieler alle hinschauen und Feste feiern oder auch nur essen und kochen und trinken dort. Er macht dort so eine Utopie, er öffnet dort so eine Utopie, die er gelernt hat in diesem Zirkus, und bringt ihn nach Wien.
Und schaut irgendwie immer so ein bisschen von oben herab auf Wien, die Stadt runter. Ne? Ja. Und da lässt er sich jetzt auch nicht irgendwie irritieren und auch negativ vereinnahmen, sondern er bleibt einfach so. Ne?
Er lernt natürlich schon was er wieder Anführungsstriche verpasst hat, weil er in Amerika bis 45er kommt, Ende 40er kommt er zurück, aber während der Nazi-Diktatur war er halt nicht da. Und er weiß davon eigentlich nicht viel und erfährt aber das im zweiten Teil des Buches schon durch Erzählungen,
Genau, er hat es ja auch am Anfang, Jack kommt ja aus Berlin eigentlich, da hat er ja auch schon in Andeutungen ein bisschen was mitbekommen.
Traut sich nicht nachzufragen,
genau. Ja. Weil er genießt einfach mal, dass er so verknallt ist in den Riesen. Das ist ja auch so eine tolle Sache. Auf einmal ist der Riese kein Riese mehr. Ne? Das war eine tolle Geschichte. Ja? Der hat ihn einfach nur für groß gehalten. Ne? Okay.
Mir ist es aufgefallen, schon früher, dass man, wenn man Leute sehr toll gefunden hat, oder auch mit denen was hatte oder so, und dann trifft man die Jahre später wieder. Und die sind gar nicht so schön. Und der war doch viel größer und so. Also das ist es, man hebt jemanden so auf den Sockel.
Ja, das ist so toll, weil man denkt, der ist 2,10 Meter oder sowas. Ne?
Es geht rein technisch nicht. Wenn man Trapezkünstler ist, kann man nicht so riesig sein. Ich war, glaube ich, auch, ich wäre ein ganz schlechter Trapezkünstler geworden, auch weil ich viel zu groß bin dafür.
Genau, aber du wolltest jetzt in Wien einsteigen und eigentlich ist mit der Klammer The Wizard of Oz kommt ja in Wien verspätet.
Das fand ich, also ich weiß nicht mehr, wie ich auf die Wizard of Oz Premiere gekommen bin in Hollywood. Ich habe, glaube ich, ein Foto davon gesehen tatsächlich und dachte, das ist spannend. Ich lasse den mal nach Los Angeles ziehen mit ihrem Zirkus und diese Premiere erleben. Und dann hat mich dieses diese Idee, dass der gleich alt ist wie Julia Garland, gefallen. Das hat sich auch ergeben beim Schreiben erst. Und dann habe ich aber zufällig erfahren, dass dieser Film, der Zauberer von Oz oder der Hexer von Oz, wie er in Österreich hieß damals, dass der 10 Jahre nach seiner Premiere in Los Angeles, wahrscheinlich natürlich wegen des Krieges, hat man keine amerikanischen Filme gezeigt hier, aber erst 1950 im Oktober 1950 in Wien Premiere gehabt hat. Meine allerliebste Idee wäre gewesen, Judy Garland war in Wien bei der Premiere von Wizard of Oz. Ich habe mir das so Biennale-mäßig vorgestellt, so eine große Premiere, und Judy Garland ist da, und ich habe sehr viel recherchiert, um zu finden, ob Judy Garland jemals in Wien gewesen ist. Ich habe dabei in der Wien-Bibliothek ein Konvolut gefunden, es war so eine Schachtel, wo jemand komplett Fantum gezeigt hat, in dem alles, was mit Judy Garland zu tun hat, ausgeschnitten war, in diese Schachtel geklebt hat, reingebracht hat. Und die Schachtel liegt im Rathaus. Es hat nichts mit Wien zu tun. Da geht es echt nur so um so Klatschsachen wie mit ihrer Tochter und Vincente Minnelli, und die Liza Minnelli ist geboren. Solche Sachen liegen da rum. Leider war nicht drin gestanden, dass die irgendwann in Wien gewesen wäre. Und dann habe ich gedacht, scheiß drauf, es ist trotzdem eine Premiere, dieser Wizard of Oz. Und in dieser Premiere habe ich die Rückkehr oder den Wiedereinstieg von Felix, der aus welchen Gründen auch immer, erzähle ich jetzt nicht, Amerika verlässt, auch wieder ohne Plan, zufällig wieder in Wien landet dann. Ob er ein Billet besitze? Der Uniformierte hatte sich nicht einmal umgedreht. Felix blickte ihm direkt ins Gesicht. Nein, sagte er. Aber man wird ja wohl noch stehen können und schauen, was da los ist. Können es vielleicht, aber dürfen es nicht. Der Mann wandte sich nun doch ein wenig um und rempelte Felix mit dem Ellenbogen. Tummel dich, du Trottel, zischte er, und Felix blieb. Mit zahlreichen anderen Schaulustigen stand er gleich beim prachtvollen Portal des Kinos im Künstlerhaus. Wandte er sich nach rechts, konnte er die Kuppel der Karlskirche sehen, die das Abendrot reflektierte. Bei bestem Herbstwetter war er durch die Stadt geschlendert und zufällig am Karlsplatz gelandet, wo, wie er feststellte, in dem kürzlich eröffneten Filmtheater eine Premiere anstand. Also schaute Felix einmal und wartete. Er hatte ja sonst nichts zu tun. Der Hexer von Oz war in großen Buchstaben auf dem Plakat über dem Eingang zu lesen. Er wunderte sich, dass der amerikanische Film von vor dem Kriege jetzt erst mehr als 10 Jahre später in Wien gezeigt wurde. Schweigend standen die neugierigen Spalier, vor ihnen uniformierte Ordner, die eine Art Mauer bildeten. Die Menge versuchte, einen Blick auf das Premierenpublikum zu ergattern, das elegant gekleidet nach und nach eintraf. Vielleicht, weil er erst ein paar Wochen wieder in Wien war, vielleicht auch, weil er sich nicht besonders dafür interessierte, Felix kannte jedenfalls keinen der Gäste. In Jeans, weißem Leibchen, der amerikanischen Uniformjacke, das dunkle Haar in einer Welle lässig zurückgekämmt, stand er vor dem Filmtheater und pochte auf sein Recht, hier stehen zu dürfen, aus Prinzip. Ohne Belege immer ciao, zischte der Aufpasser nun. Der Ungustel hat die Auto eindeutig ihn im Auge. Während alle anderen um ihn herum unbehelligt blieben, war Felix hier unerwünscht. Sollte er es auf eine Auseinandersetzung ankommen lassen, ach was, der Kerl war bloß ein Trottel, der Streitsucht, ein selbsternannter Ordnungshüter, der seine Aufgabe ein wenig zu ernst nahm. Gerade als Felix gehen wollte, geschah etwas Seltsames. Zwei Sanitäter trugen quasi als Gegenbewegung zum Strom des eintreffenden Kinopublikums auf einer Trage eine Dame aus dem Gebäude hinaus. Eine Dame im Abendkleid. Ihr folgte ein Mann im Anzug, offenbar ihr Begleiter in völliger Auflösung. Der Pelzmantel, den er über dem Arm trug, gehörte sicherlich der Frau. Obwohl sie geschwächt war, wirkte sie noch imstande, auf groteske Weise mit der einen Hand ihre Handtasche und mit der anderen zwei Eintrittskarten in der Höhe zu halten. Unentwegt rief sie dabei, »Dorothy! Dorothy!« Felix sah, wie sich ein Bursche dem kuriosen Krankentransport näherte und blitzschnell die Karten an sich riss, um sofort wieder in der Menge zu verschwinden. »Mit Billet, geh mal juche«, hörte Felix wenige Augenblicke später hinter sich eine Stimme flüstern, und es war nicht die des unguten Uniformierten. Als er sich umdrehte, stand da der Bursche, den er sofort dabei beobachtet hatte, als er der Frau auf der Trage die Eintrittskarten wegnahm. »Erst schau mich nicht so an. Für die beiden Herrschaften, da ist der heutige Abend doch eh gelaufen. Wäre doch jammer schad, wenn da zwei Plätze frei bleiben würden. Ich bin übrigens der Franzi. Du bist eingeladen. Schnell, der Vorfilm läuft sicher schon.« »Frech bist du für zwei, Franzi. Ich bin ja schon beruhigt, dass du ihr nicht noch die Handtasche weggenommen hast.« Felix stellte sich ebenfalls vor und ließ sich von Franzi auf den roten Teppich schieben, vorbei an dem Aufseher, nicht ohne mit triumphierendem Blick auf die beiden Billets seines Begleiters zu deuten. Sie betraten das Gebäude, in dem wirklich alles niegelnagelneu war. »Wir sind unpassend angezogen.« Felix tupfte an seinem weißen Leibchen. Abgesehen davon, dass er wenig andere Kleidungsstücke besaß, geschweige denn einen Anzug, wie ihn die meisten Männer an diesem Abend trugen. Denn auch seine neue Bekanntschaft trug nur eine Hose aus verschlissenem grauen Stoff, und an seinem Hemd fehlten oben ein Knopf, die Ärmel waren hinaufgekrempelt. »Was sollten Sie schon machen? Uns raushauen? Wir haben schließlich zwei.« Franzi las von den Billets ab. Zwei Ehrenkarten, letzte Reihe fußfrei. Außerdem finde ich, dass du ausgesprochen gut angezogen bist. Würde mich interessieren, wie man in so enge Hosen reinkommt. Was meinst du denn damit, wollte Felix wissen, während sie die Stiegen hinauf zum Kinosaal nahmen. Natürlich hatte er die Anspielung verstanden. Er hatte das Gefühl, Franzis Blick war etwas zu lange auf seinem Allerwertesten gerichtet. Sie fanden ihre Plätze im gut gefüllten Saal und setzten sich. Aufgeregt zeigte Franzi auf ein paar Berühmtheiten unter den Anwesenden, deren Namen Felix nichts sagten. Das Licht wurde gedämpft. Mich interessieren diese Leute so überhaupt nicht, flüsterte Felix. Mich ja auch nicht. Mich interessiert vielmehr, wie du aus diesen Hosen rauskommst, nahm Franzi das Thema wieder auf und Felix war sich sicher, der ist einer wie ich. Psst, machte jemand vor ihnen und der Film begann. Arg seltsam war so ein Kinobesuch mit einem Menschen, den man erst kurz zuvor getroffen hatte, den man ja noch überhaupt nicht kannte, mit so einem im Finstern nebeneinander zu sitzen. Felix spürte Franzi an seiner Seite, hörte ihn atmen, bildete er sich bloß ein oder presste der Kerl gerade das Bein an seines. Der Hexer von Oz hatte ihn vor Jahren extrem begeistert. Nun kam ihm das Ganze vor wie ein läppischer Kinderfilm mit Musik und Tanz, obwohl Judy Garland, die Hauptdarstellerin, schon grandios war, trotzdem der Mensch im Löwenkostüm. Felix hatte da schon Besseres gesehen. Mitten in der Vorstellung, dem dummen Löwen im Film, war gerade ein Orden für seinen Mut verliehen worden, fiel Felix ein, dass er zwar neben diesem Franzi saß, dass er jedoch vergessen hatte, wie der aussah. Er drehte sich zu seiner Begleitung, jedoch um festzustellen, dass diese mittlerweile eingeschlafen war. Im flackernden Kinolicht musterte Felix Franzis Gesicht. Mager war er wie jemand, der nicht oft die Gelegenheit besaß, sich richtig satt zu essen. Spitz stach die Nase aus seinem Gesicht hervor, die Brauen bildeten einen dramatischen Bogen, ein paar blonde Strähnen hingen müde über die Stirn, der Rest des Haares war lässig zurückgekämmt, wie es gerade Mode war. Riesige Ohren hatte er, der Franzi. Als ob er bemerkt hätte, dass Felix ihn beobachtete, schlug der nun die Augen auf und grinste flüchtig. Schnell wandte sich Felix wieder der Leinwand zu, wo schon wieder getanzt und gesungen wurde. Den Film habe ich schon gekannt, sagte Felix, als sie das Kino verließen und Richtung Naschmarkt schlenderten. The Wizard of Oz heißt er eigentlich, nicht Hexer. Bei der Premiere war ich in Amerika, das muss gute 10 Jahre her sein. Es war nicht mal gelogen, den Film selbst hatte Felix zwar erst später gesehen, damals gemeinsam mit Jax, als sie entdeckt hatten, dass Judy Garland und Rita Hayworth ihre Geburtstagszwillinge waren. Aber ja, er war in Hollywood doch wirklich bei der Premiere gewesen, neben dem roten Teppich gestanden, mit Heidi, der Jodlerin. Er hatte Judy in die Augen geblickt und eine Perle von ihrer Handtasche vom Boden aufgesammelt. »Ja, ja, Toto, ich habe das Gefühl, wir befinden uns nicht mehr in Kansas.« Franzi hob eine Augenbraue, sodass ein hageres Gesicht noch mehr so wirkte wie aus einem Comicstrip. »Ich wüsste nicht, dass sie«, er machte mit den Fingern Gänsefüßchen in die Luft, »in Amerika Filme vorgeführt hätten. In Amerika, das sagen sie alle. Außerdem, der Film hatte heute Premiere, den kannst du noch gar nicht gesehen haben.« »Was?« sagten sie alle. »Und wer sagte was?« Felix verstand Franzis wunderliche Andeutung nicht und unterließ es jedoch, genauer nachzufragen. Stattdessen pfiff er die Melodie von dem Lied »Over the Rainbow«, das sie kurz zuvor gehört hatten. Er war doch in Hollywood gewesen. Unterstellte der Kerl ihm etwa, dass er log? Eines Tages beschloss Felix, würde er diesem Franzi mit den dicken Segelohren die rote Perle von Judys Handtasche zeigen. Dann würde der nimmermehr so blöd daherreden. Auf der Wiedner Hauptstraße schaufelten ein paar junge Burschen gerade Bauschutt und Sand auf die Schienen der Straßenbahn. »Jöst, das die Kummeln«, sagte Franzi mit abschätzigem Ton und als Felix ihn fragend ansah, erklärte er, »Sabotage, Kommunisten, die machen das seit Tagen, um einen Generalstreik anzuzetteln. Allein die braven Wiener Arbeiterinnen und Arbeiter wollen da partout nicht mitmachen. Im Gegenteil, warten statt Streik ist die Devise. Gestern hast du angeblich schon ein paar Schwerverletzte gegeben.« »Aber wieso schaufeln die denn Schutt aufs Gleis?« »Na, damit die Straßenbahn nimmer fahrt. Sabotage. Wie gesagt, niemand will den Streik, ich auch nicht. Ich bin froh, wenn ich was zum Hackeln habe«, fraßte die Roten. »Auf ein Bier?« Sie waren vor einem Kellerlokal angekommen. Wohl weil der Abend für Oktober erstaunlich mild war, stand die Tür offen. Laute Stimmen waren zu hören, die Gäste rauchten und tranken, die Musik spielte. Felix verneinte. »Hab kein Geld momentan, leider.« »Geh, der Franzi, lad dich ein.« Sein neuer Bekannter schob ihn hinein in die Bierstube, die etwas im Souterrain lag, gab der Wirtin hinter der Budel ein Zeichen und fast im selben Augenblick, als sie sich auf einer der hölzernen Bänke nebeneinander Platz nahmen, standen bereits zwei Krügeln vor ihnen, so großzügig eingeschenkt, dass sich auf der Tischplatte ein kleiner Biersee bildete. Sie stießen an, was zu einer weiteren Überschwemmung führte. Franzi war offensichtlich Stammgast hier. »Ich wohne oben im selben Haus. Adele?« Er deutete zur Wirtin, einer lauten Person mit arg groben Zügen, die gerade damit beschäftigt war, schimpfend einen Betrunkenen vor die Tür zu boxieren. »Adele ist meine Mutter.« Felix starrte ihn ungläubig an. »Scherz, nur im übertragenen Sinn. Adele hat sehr viele Kinder und ist für alle die Mama.« Die beiden jungen Männer unterhielten sich jedenfalls bestens, und wenn Franzi auch oft seltsame Andeutungen machte. der Bescherze, über der selbst am meisten lachen musste, fand Felix doch Gefallen an ihm. Dieser Kerl war spendabel. Erst die Kinokarten, nun das Bier. Nach dem zweiten Krügerl wurde die neue Bekanntschaft anlassig. Legte wie zufällig die Hand auf seine. Wie alt bist denn du? Franzi streichelte ihm so ein zärtliches Bein. 28 geworden, antwortete er. Und du? Lustig, gleich alt. Herzchen, wir sind wohl auch beide keine Knaben mehr. So jung, dachte Felix. Er hatte Franzi älter geschätzt. Nach der dritten Runde beschloss er, nun genug Bier intus zu haben. Leicht schwankend stand er auf und griff nach seiner Jacke. Was? Du gehst schon? Franzi zog ihn am Arm zu sich an den Tisch zurück. Jetzt kommt doch erst der lustigste Teil des Abends. Wohl, weil bereits Sperrstunde war, hatte Adele, die Wirtin, die Tür verschlossen und den Vorhänge vor den Fenstern zugezogen, durch die man zuvor noch Leute hatte vorbeigehen sehen. Neben Franzi und Felix waren noch ein gutes Dutzend anderer Gäste anwesend, die meisten von ihnen Männer in ihrem Alter. Feierlich schritt die Wirtin zum Musikautomaten und wählte eine Musik, die Felix unbekannt war. Nachdem die ersten Takte erklungen waren, kletterte sie umständlich Röck und Schürze raffend hinauf auf die Budel, schob mit dem Fuß ein paar leere Gläser klirrend zur Seite und brachte sich so in Position. Während aus der Jukebox ein Orchester lärmte, die Gäste applaudierten, begann eine groteske Mitternachtseinlage. »Die Männer sind alle Verbrecher«, sang die Wirtin mit tiefer Bassstimme. Ihr Herz ist ein finsteres Loch, hat 1000 verschiedene Gemächer, aber lieb sind sie doch.« Das Publikum johlte, als sie sich jedes Mal beim Wort Loch umwandte, die Röcke lüfte und offenherzig ihren nackten Hintern zeigte. Offenbar gehörte diese Darbietung zu Adeles Repertoire. Nach dem vierten Bier war Felix endgültig betrunken, zu betrunken, um gerade zu gehen. Er wankte aufs WC und traf dort Franzi, der ihn einlud, die Nacht bei ihm oben in seiner Kammer zu verbringen. »Der Weg ist steil, doch nicht so weit, das Bett ist schmal und nicht so breit«, lallte er, und Felix fiel erst gar nicht auf, dass seine neue Bekanntschaft plötzlich in Reimen sprach. Was für eine Operette war er da nur geraten. »Die Männer sind alle Verbrecher«, fuhr Franzi unbeirrt fort, »aber immerhin keine Ohrschlächer. Ich bin stinkreich, du bist ein Warmer, aber Felix bist eh kein Warmer.« Was war denn das für eine saublöde Frage? Fix war Felix davon ausgegangen, dass dieser Franzi einer wie er war. Was das betraf, hatte er sich in den letzten Jahren noch ein recht gutes Gespür angeeignet. Zudem war der Kerl die ganze Zeit wenig dezent gewesen. Felix wusste, dass Homosexualität in Österreich noch immer strafbar war. Sollte es eine Falle sein, dann hatte er nun in seinem alkoholisierten Zustand konnte er das Wort nicht mehr korrekt denken. Irgendwas, ach egal. Er hatte keine Ahnung, wie er antworten sollte. Schwankend ergriff er schließlich Franzis Hand und begann an dessen Zeigefinger zu lutschen. Der schmeckte salzig nach Bier, Chick und Urin. Als unser Felix am nächsten Morgen aufwachte, lag er in einer bescheidenen Bettstatt in einer ebenso bescheidenen Dachkammer und fröstelte. Er hatte einen Mörderkater und musste sich erst einmal orientieren. Richtig. Franzi, Adele, die singende Wirtin, furchtbar viele Krügel Bier, dass in diesen schmächtigen Kerl überhaupt so viel Bier hineinpasste. Er hörte Geräusche. Die Bleibe war eher ein karger Dachboden. Man konnte die Dachziegel von unten sehen. Nicht nur durch die Luke, die einen Spalt breit geöffnet war, pfiff der Wind. Es gab eine Ecke mit einer Abwasch und einem kleinen Herd, daneben einen Holzofen, der jedoch nicht in Betrieb schien. Splitterfasernackt stand da Felix Gastgeber, einen Wasserkessel in der Hand, und kochte mit Hilfe eines Porzellanfilters, in dem eine Unterhose lag, Kaffee. Ist das etwa meine Unterhose? Felix schaute an sich herunter. Er hatte seine Jeans noch an. Also nein, große Erleichterung. Filtertüten sind geradeaus Mangelware, sagte Franzi, der den gestrigen Abend sicherlich besser verkraftet hatte. Bridge.
Ja, und jetzt sind wir in Wien. Schwule Kneipe, schwules Leben, ne?
Ja.
Und der Felix richtet sich ein, wird nie wirklich langweilig, aber wir kriegen jetzt auch ein bisschen mehr von der, diese Kneipe spielt hier eine ganz wichtige Rolle im zweiten Teil, weil sie dann ja zu der zweiten Heimat wird. Ne?
Das ist ein bisschen Dreh- und Angelpunkt, auch dieser Franzi, den er da kennenlernt, der hat verschafft ihnen einen Job beim Film, es klingt ganz glamourös, aber der ist dann nur Aushilfsbeleuchter beim Film, wird auch sein Leben lang nur Aushilfstechniker bleiben. Mir hat es Spaß gemacht, jemandem auch mal einen weniger glamourösen Beruf zu geben und nicht alle eben gleich Schauspielerinnen und Schauspieler sein zu lassen oder Modeschöpfer. Und dieses Lokal, das ist erfunden. Es gab solche Lokale, davon bin ich überzeugt. Es gab solche Lokale, wo die Vorhänge zugezogen wurden, wo abgesperrt wurde, wo es nach Sperrstunden noch weiterging. Ich schreibe in dieses Lokal auch noch so ein Hinterzimmer rein, ein Art Separé, wo dann die Wirtin immer aufpasst, dass die Leute auch mal ihre Ruhe haben. Beziehungsweise vermietet der Franzi seine Dachkammer auch immer, weil es strategisch gut gelegen ist, über dem Lokal an Liebespaare. ich schreibe im Prinzip, schreibe ich ein Leben, wie ich glaube, dass es gewesen ist, ohne dafür einen Beweis zu haben.
Braucht man den?
Nee, braucht man nicht, weil es ein Roman ist. Und weil ich halt auch was, ich habe neulich mal im Interview erzählt, was jetzt zurzeit ganz oft gesagt wird, warum ist alles plötzlich queer, warum sind plötzlich alle trans, warum ist alles plötzlich jetzt, ich sage, es ist schon immer mal gewesen, wir reden jetzt drüber. Und indem man, glaube ich, auch solche Geschichten erzählt, in einer Zeit, wo sie nicht erzählt worden sind, also spielen lässt, macht man das auch ein bisschen auch realer oder wahrer, dass es halt schon immer da war und dass sowas existiert, dass es uns gibt und gab und immer geben wird.
Und das ist mir dann zum Schluss aufgefallen, weil der Schluss ist wirklich ganz große Klasse, finde ich. Er endet ja im Grunde mit dem Beginn von so einer Art institutionalisierten schwulen Emanzipationsbewegung. Vorher ist es sozusagen, der Felix lebt. Und im Grunde gegenläufig zu dem, wie die Gesellschaft eigentlich verfasst ist. Ne? Mhm. Und ja, mit der Institution gibt es einen ganz großen Bruch, den du ganz anders machst. Das wollen wir nicht spoilern.
Wollen wir nicht spoilern?
Nee, weil das ist, aber hattest du auch so ein bisschen so eine Art Geschichtsbild vor Augen? War das was, woran du gedacht hast?
Ja, sicher. Also, also einfach eine schwule Geschichte zu erzählen, vor einem historischen Hintergrund, war die Idee dahinter.
Und auch so eine Art, dass wir vielleicht ein eigenes schwules Geschichtsbild haben, denn unsere Geschichte läuft ja eigentlich anders als die Mainstream-Geschichte. Ne?
Das kannst du genauso, hast du vorhin auch gesagt, hast du genauso reingelesen, auch was ich gut finde.
Ja und ich würde sagen, dann machen wir hier mal einen Schnitt, weil es gibt noch viele rasante Geschichten da drin, die sollte man lesen. Man erfährt viel über Wien und wie es gewesen sein könnte und wie man gelebt haben kann. Und es macht einfach großen Spaß, finde ich. Vielen Dank für dieses Buch. Vielen Dank, dass du es uns vorgestellt hast.
Mhm. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja.
Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.